Sie hören SBS German.
Dr. Olaf Meinecke ist Meeresbiologe an der Griffith University in Queensland und neben seinem aktuellen Forschungsgebiet, den Buckelwalen, hat der Wissenschaftler auch an Haien und speziell Bullenhaien geforscht. Nach den jüngsten Haiangriffen in Sydney gibt der Experte seine Einschätzungen zur aktuellen Situation, der Gefahrenlage und möglichen Lösungen. Hallo Olaf, danke, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu sprechen.
Ja, hallo.
Was ist denn da los aktuell? In Sydney allein, innerhalb von 48 Stunden gab es 3 Haiattacken. Dazu kamen noch diverse andere Vorfälle. Der Surfer wurde von seinem Surfboard runtergeschubst am Nebenstrand von Manly im Freshwater. In North Avalon an den Northern Beaches oben gab es eine Finnensichtung, woraufhin dann der Strand gesperrt wurde. Was ist da gerade los? Bull Sharks sind im Gespräch, dass die wohl dafür verantwortlich sein könnten oder höchstwahrscheinlich sind. Was ist hier gerade los, Olaf? Es ist ja wirklich unglaublich, innerhalb so kurzer Zeit so viele wirklich auch schwere Zwischenfälle zu haben.
Natürlich ist das von der Gesamtlage so ein bisschen abhängig. Also wir hatten tatsächlich in dieser Region auch in den Jahren davor Vorfälle gehabt. Also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass es in dieser Gegend passiert und auch nicht um diese Jahreszeit. Also es kommen verschiedene Faktoren zusammen und einmal muss man sich die Gesamtströmung anschauen. Also wir sehen, dass gerade jetzt in New South Wales weiter draußen auf dem Meer und zwar über dem Kontinentalschelf sehr warme Wassermengen sind und zwar zwischen 26 und 27 Grad. Das ist äußerst warmes tropisches Wasser, das kann Nährstoffe enthält. Das heißt, die Haie finden also dort weit draußen oder weiter draußen auf dem Meer zurzeit keine Nahrung. Und wenn man dann dichter an die Küste herankommt, sehen wir, dass es bis 20 Grad runtergeht. Also es sind zwischen 6 und 7 Grad Wassertemperaturunterschied. Das sind unglaubliche
Wahnsinn.
Temperaturunterschiede. Ja. Und diese Gegensätze treiben dann natürlich die Haie in die nährstoffreicheren Gewässer. Das ist ganz klar, die sind dann an der Küste, nämlich dort, wo auch das kühlere Wasser ist. Kühles Wasser bedeutet in der Regel auch nährstoffreicheres Wasser. Und dann kommen auch noch die Starkregenfälle dazu. Das heißt, wir haben jetzt durch die Regenfälle noch mehr Nährstoffe im Küstenbereich und sehr wenig Nährstoffe im äußeren oder weiter in der Nähe des Kontinentalschiffs. Und die Haie kommen da ganz natürlich, wie die anderen Fische auch, also alle ziehen sich dann eben dichter an die Küste heran. Und dann haben wir auch mehr Menschen im Wasser um die Jahreszeit. Also es gibt mehr Surfer, es gibt mehr Schwimmer, es sind einfach mehr Leute im Wasser. Und natürlich sehen wir auch im Laufe der Jahrzehnte, dass leider Vorfälle generell etwas zunehmen, wenn es zu Hai-Attacken kommt. Allerdings geringfügig und da muss man eben bedenken, es sind auch einfach mehr Menschen da. Es gibt mehr Menschen, die ins Wasser gehen. Das Risiko ist also nicht unbedingt gestiegen, aber die statistische Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, schon. Und diese Gesamtfaktoren führen wirklich dazu, dass wir jetzt gerade in dieser Region nördlich von Sydney eine erhöhte Gefahrenzone sozusagen haben. Und das hätte man eigentlich auch schon voraussehen können. Das ist jetzt nicht überraschend.
Ja.
Wir wissen von Studien ganz genau, dass eben zum Beispiel Bullenhaie und diese Jahreszeit insbesondere ist auch ihre Zeit, wo sie eben sich vermehren und wo die Jungtiere eben in den Flüssen und so weiter geboren werden. Das heißt, wir haben also grundsätzlich einfach mehr Haiaktivität in der Küstennähe um die Zeit. Und dann eben diese wirklich warmen Temperaturen von der East Australian Current weiter draußen auf dem Meer, die es jetzt für Haie etwas schwierig machen, dort Nahrung zu finden. Und ja, es sind jetzt, wie man sieht, gerade so die nördlichen Bereiche von Sydney, die davon betroffen sind. Und es wurden jetzt auch schon über 20 Strände geschlossen. Also man muss wirklich schauen, wenn man jetzt ins Wasser geht, wo gehe ich ins Wasser? Ich sag mal, Headlands sind sowieso schon immer schwierig, weil dort durch die Strömung oft eben kleinere Fische zusammenkommen und dann natürlich die Haie anziehen und Flussmündungen einfach zu meiden sind. Und dort, wo das Wasser eben nicht klar ist, das heißt, wo auch Nährstoffe im Wasser sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass eben auch kleine Fische da sind. Und wo kleine Fische sind, kommen auch die großen Fische. Und da muss man wirklich einfach mal ja, überlegen, wo man ins Wasser geht. Wenn das Wasser relativ klar ist, tagsüber, und ja, es ist jetzt ein bewachter Strand, als Schwimmer ist man da relativ sicher. Es sind ja auch vor allen Dingen die Surfer, die gefährdet sind, weil
Ja.
die auch ein bisschen weiter draußen sind auf dem Wasser. Die sind auch jetzt für die Haie nicht so deutlich erkennbar als etwas, was man eben nicht verzehren kann. Und ja, und dann ist es ja leider jetzt zurzeit wohl besonders ja, ratsam, bestimmte Regionen an der New South Wales Küste einfach zu meiden und dort nicht ins Wasser zu gehen.
Ja, es ist natürlich wirklich eine besondere Situation, dass man in so kurzer Zeit in einer Metropolregion wie Sydney so viele Zwischenfälle hat, auf der Harbourseite wie auch auf der Strandseite. Du hast schon erwähnt, diese unfassbaren Regenfälle, die wir hier hatten, die wirklich natürlich extrem sind. Warum sind diese Regenfälle so entscheidend? Weil, wie du ja schon sagtest, da ist eine ganze Menge zusammengekommen. Ozeantemperaturen, Regenfälle, die Zeit im Jahr, Bullenhaie. Also da ist ja wirklich, hat man das Gefühl, es war so ein Perfect Storm aktuell.
Genau, das ist wirklich so ein bisschen ein Perfect Storm. Also wir hatten schon mal eine ähnliche Situation. Ich glaube, wir hatten zwei Vorfälle gehabt. Das war auch nördlich von Sydney und da gab es so ein, ja, auch dieses Kaltwasser in der Nähe der Küste. Aber da hatten wir nicht die starken Regenfälle gehabt. Und die starken Regenfälle bringen, also man muss sich das eben vorstellen, da sind unglaublich viele Nährstoffe, die einfach ins Meer gespült werden. Und da sind natürlich gerade um diese Jahreszeit in den Flussmündungen auch sehr viele kleine Fische. Also das ist quasi dann im Winter ist mehr Migration, was so Fische angeht. Das heißt, sie ziehen die Küste entlang. Damit ist natürlich auch das Risiko, dass da jetzt Haie sind. Das variiert sehr stark, weil quasi alles die Küste hoch oder runter zieht.
Im Winter meinst du damit
Aber
diese Salmon Runs, die Mullet Runs, also wo dann diese ganzen großen
genau.
Fischschwärme dann irgendwie die Küste hochziehen oder ja, genau.
Genau, und das ist dann halt schon sehr variabel, weil sich das eben immer verschiebt. So, das heißt, es gibt dann sicherlich Phasen, wo man so vielleicht eine Woche oder 2 Wochen in einer bestimmten Region eine hohe Fischdichte hat und damit natürlich auch ein höheres Risiko hat, aber das ist dann, das verschiebt sich dann nach ein paar Wochen wieder. Und im Sommer, wenn dann so starke Regenfälle sind, dann werden die ganzen Fische, die in diesen Flüssen sind, nach draußen gespült. Die können sich ja auch nicht halten. Und dann braucht man jetzt als großer Fressfeind einfach nur außerhalb dieser Flussmündung zu warten. Und dann kommt da ja alles Mögliche an. Ich meine, es sind ja manchmal nicht nur die kleinen Fische, sondern das können auch irgendwelche kleinen Tierchen sein, die einfach ins Meer gespült oder in den Fluss gespült wurden
Ja,
und dann
ja.
ins Meer. Also Bullenhai sind da jetzt auch nicht so wählerisch. Die sind halt sehr
Ja.
opportunistisch und da muss man, das ist ja auch jetzt, wir würden viel, viel mehr Haivorfälle haben, wenn sie wirklich, also wenn sie wirklich Menschen direkt zielgerichtet versuchen würden
Okay,
anzugreifen. Das ist
ja,
ja nicht der Fall.
nein.
Aber da sind unglaubliche Mengen an Material und Dingen, die jetzt tatsächlich von diesen Flüssen ins Meer gespült werden. Und da sind sie eben, ja, da sind die Haie opportunistisch und das sind Tigerhaie auch, während natürlich die weißen Haie da etwas mehr, also die haben schon ausgeprägten Jagdinstinkt und die kommen in der Regel ja auch eher nur als Jungtier so dicht an die Küste heran. Oder wenn es dann eben solche größeren Fischbewegungen
Ja.
gibt, von denen sie angezogen sind. Und ja, ich war mit Bullenhaien tauchen bei klarem Wasser. Es ist alles kein Problem. Aber es ist natürlich genau in solchen Situationen ein echtes Problem, im Wasser zu sein. Und das ist dann natürlich auch so, die sind dann nicht nur an den Flussmündungen, die werden also in die Flüsse reingehen oder sie werden dann natürlich auch im Umkreis von, ja, 40, 50 Kilometer schauen, was da so ist. Also sie sind dann ja erstmal angezogen von diesen Bedingungen und die
Ja.
bleiben ja auch erstmal ein paar Wochen in der Nähe der
Ja.
Küste und schauen, was da so ist.
Ja. Wie?
Ja, und da bleibt einfach nur Vorsicht. Und es gibt ja auch bewachte Strände, das heißt, da, wo Drohnen, also Drohnenkontrolle ist, Aerial Surveys sind. Und wenn das Wasser dort einigermaßen klar ist, dann werden diese Haie auch gesichtet und die Strände geschlossen. Und für Schwimmer sind, wie gesagt, die Gefahren jetzt nicht so groß. Es sind ja vor allen Dingen die Surfer, die etwas weiter draußen sind und natürlich auch viel länger im Wasser.
Ja, Bullenhaie sollen relativ schlecht sehen können. Ist das generell der Fall oder ist es einfach nur, können schlecht sehen, weil sie dann halt in diesem stark sedimentierten Wasser sich bewegen und dann einfach zubeißen, also erst beißen und dann checken, was es ist und im Zweifel lassen sie es dann auch los, aber dann ist der Schaden schon angerichtet. Ist das eine richtige Beschreibung oder ist das einfach nur aufgrund der Art und Weise, wie sie sich bewegen in diesem stark sedimentierten Wasser?
Also sie können schon sehen, wie gut sie jetzt sehen können. Ist natürlich auch nicht unbedingt gut erforscht, aber es gibt dann schon durchaus Vermutungen, weil sie eben in Gewässern auch jagen, wo Sicht jetzt nicht vorteilhaft ist und man mehr Erfolg hat mit dem, also mit ihrem Sensory System. Sie haben ja auch wie andere Knorpelfische die Möglichkeit, elektromagnetische Spannung, also einfach zum Beispiel den Herzschlag von einem Fisch und so weiter, der relativ nah sein muss, aber sie können das wahrnehmen. Und sie können auch, ich nehme an, einfach, wenn jetzt Bewegungen im Wasser sind, das heißt also auch Geräusche und Strömungsveränderungen, sowas wird wahrgenommen und das wird auch für die Jagd dann eingesetzt. Und wie du schon sagst, es sind immer diese sogenannten Testbisse, wo dann einfach, wenn sie dann ein Objekt oder etwas im Wasser identifiziert haben, das kleiner ist als sie in der Regel, also sie beißen jetzt nicht in etwas rein, was größer ist, also wenn sie es identifizieren können als etwas Größeres und dann diesen Testbiss machen, damit ist der Schaden natürlich schon angerichtet. In der Regel folgt dann nicht unbedingt ein zweiter, aber das kann auch sein. Und dann wenden sie sich eigentlich ab. Deswegen haben dann ja auch einige Leute zum Glück die Chance, noch zu überleben und auch aus dem Wasser rauszukommen. Mhm. Aber das Medium ist halt einfach natürlich für uns Menschen, wir sind vollkommen ungeeignet eigentlich fürs Wasser. Wir haben weder eine Schutzschicht um uns herum. Vielleicht haben wir noch einen Neo an, der schützt ein bisschen. Und wir sind dann diesem Element ja auch komplett ausgeliefert. Das heißt, selbst wenn so ein Biss jetzt an Land nicht unbedingt tödlich wäre, weil man erstens relativ schnell Hilfe bekommen könnte und man verblutet natürlich im Wasser viel schneller als an Land, sind die Chancen zu überleben im Wasser für uns Menschen natürlich so viel geringer. Mhm. Deswegen sind ja alle Verletzungen, die man im Wasser hat, viel problematischer als an Land.
Ja.
Und ja, und deswegen, man muss also wirklich auch diese, es kommt jetzt alles sehr stark zusammen und sind natürlich auch einfach furchtbare Ereignisse und diese Urinstinkte für uns Menschen. Man geht ins Wasser, wo man sich sowieso schon immer etwas unbeholfen fühlt.
Ja.
Und dann hat man im Kopf immer diese Gefahr, ich bin ja auch Surfer und oft gehe ich da raus aufs Wasser und ich klar, man hat immer so das Gefühl, wir können nicht ins Wasser schauen und bin ich jetzt hier alleine oder nicht.
Ja.
Aber das Risiko, das ist man ja auch bereit einzugehen. Und ich meine, jedes Mal, wenn man ins Wasser geht, muss man bereit sein, auch das Risiko zu tragen, sich bewusst zu machen, dass wir sind nun mal keine Wesen, die fürs Wasser gemacht sind. Mhm. Also wir müssen uns da sehr anpassen.
Ja.
Und ich meine, wenn man sich wirklich genau immer jedes Mal überlegt, was mache ich, man kann sich ja auch dann quasi, wenn man nicht alleine ins Meer geht, man ist mit Freunden unterwegs, da hört man ja schon die Überlebenschance. Also man ist ja eigentlich auch relativ sicher im Wasser. Also wie viele tausende Menschen pro Tag ins Meer gehen und es geht alles gut. Aber man darf sich natürlich nicht einfach so ins Meer stürzen, ohne vielleicht auch mal bewusst zu machen, ich bin jetzt in einem anderen Element und ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, Vorsorge treiben und ja, sich das einfach bewusst machen.
Trotzdem ist es ja auch okay, dass wir in der Gesellschaft dann auch Diskussionen haben darüber zu sagen, hey, wir lieben Fische, wir lieben das Meer, das ist Teil auch gerade der australischen Kultur, des Lebens hier, aber muss was getan werden, müsste was getan werden, was könnte getan werden. Und dann gibt es natürlich Leute, die auch darauf hinweisen und sagen, dann gut, jetzt wir wollen die Haie nicht überfischen, genauso wie wir die Krokodile nicht wieder an den Rand der Ausrottung bringen wollen. Aber Bullenhaie sind in Nummern ja sehr, sehr hoch aktuell, also sind ja sehr gesund, glaube ich, von der Anzahl, die es gibt. Könnte man nicht einfach mehr entnehmen?
Wir hören das jedes Mal, wenn es solche Vorfälle gegeben hat. Und da spielt Politik eine große Rolle. Das hat relativ wenig mit Wissenschaft zu tun oder auch mit rationalem Denken. Es geht hier um Emotionen. Es geht darum, dass Emotionen natürlich auch über die Medien verkauft werden. Angst verkauft sich immer gut. Es ist Clickbait. Das Ganze hat eine Spiralwirkung. Und darauf reagieren Politiker natürlich, denn sie wissen ganz genau, diese Emotionen, damit lässt sich arbeiten, denn damit kann man eventuell Stimmen gewinnen. Hm. So, das hat, es ist von der Realität, von dem, was wirklich da draußen eigentlich passiert, sehr abgekoppelt. Das heißt dann zu sagen, als Antwort, wir müssen einfach mehr Haie töten. Erstens findet ja auch nie eine Spezifizierung statt, dass man einfach schaut, über welche Arten geht es hier eigentlich. Und wir haben in Australien ja das Shark Kill Program, das heißt in New South Wales und in Queensland, werden Haie aktiv getötet mit Steuergeldern und in relativ im Vergleich geringeren Mengen, wenn man sich jetzt die Fischerei anschaut, es werden Tausende von Tonnen an Haien in Australien pro Jahr getötet. Also es geht hier wirklich nur um rein symbolische und politische Aussagen. Man kann jetzt nicht einfach ins Meer gehen und anfangen, gezielt Haie zu töten. Das geht ja auch gar nicht, denn also Arten sprechen zwar unterschiedlich, zum Beispiel auf bestimmte Köder an und so weiter, aber generell kann man jetzt nicht einfach sagen, so, wir fangen jetzt nur Bullenhaie oder wir fangen nur Tigerhaie und so weiter.
Ja, ja.
Ja, und dass jetzt wirklich die Zahlen so viel höher sind, da gibt es jetzt nicht wirklich einen Nachweis. Es gibt sicherlich Regionen, wo wir höhere Anzahl zum Beispiel von Bullenhaien haben, aber dann gibt es auch Regionen, wo die halt einfach überhaupt nicht oder nur in sehr geringen Zahlen vorhanden sind. Also das gleicht sich aus. Und es ist eben keine Lösung, jetzt einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Hai-Kull. Bei Krokodilen konnte man das noch einigermaßen machen, wenn man nämlich genau weiß, wo das Krokodil ist. Man kann sich auch überlegen, okay, vielleicht ist das Größte, das jetzt vielleicht sein können. Ob das jetzt sinnvoll ist, das kann man nämlich auch nochmal diskutieren. Aber bei Haien ist es dermaßen kompliziert, weil das Meer ist ziemlich groß und wir haben es mit sich bewegenden Lebewesen zu tun aus vielen verschiedenen Arten. Das Beste, was wir einfach machen können, ist es logisch und rational zu reagieren. Und da haben eigentlich Menschen in der Regel in den letzten Jahrhunderten oder Jahrtausenden am besten mit überlebt, dass man eine Strategie entwickelt mit den anderen Dingen, die uns umgeben, unserer Umwelt umzugehen und am besten zu überleben und nicht halt eben zu versuchen, jetzt große Zeit damit aufzubringen, bestimmte Haie zu jagen, die wir vermuten, die vielleicht mal jemanden fressen könnten.
Es gab ja ein Programm, wo gesagt wurde, lass uns die Hainetze wegnehmen. Dann gab es leider einen sehr tragischen Zwischenfall. Es gibt Kollegen von dir, die sogar argumentieren, dass diese Hainetze eventuell sogar die gegenteiligen Effekt haben, nämlich vielleicht auch eher das Interesse der Haie wecken, weil sie leider sehr viel Beifang haben, was ein sehr easy feed ist, wie man so auf Englisch sagen würde. Wenn man so Hainetze sieht, die hochgezogen werden, wo dann halb gefressene Delfinkadaver drin stecken. Wie siehst du das? Wie stehst du zu diesen Netzen? Wäre es nicht einfach viel besser, diese Netze einfach wegzulassen? Und was für eine Alternative gibt es? Sprichwort Drohnentechnologie. Also ich finde es Wahnsinn, dass es 2026 ist und wir uns immer noch auf Netze verlassen, um uns irgendwie sicher zu fühlen, obwohl wir eigentlich wissen, so viel bringen sie doch gar nicht, oder?
Die Netze sind wirklich Technologie, die man vielleicht vor tausenden Jahren verwendet hat, eben um Fische zu fangen. Tun wir auch immer noch. Also wir verwenden immer noch Gillnetz, um Fische zu fangen. Dafür sind sie ja auch kreiert worden. Sie sind aber definitiv nicht dafür kreiert worden, um bestimmte Strandabschnitte haisicher zu machen. Sie haben sich aber deshalb so lange gehalten, weil sie diesen symbolischen Wert haben, denn natürlich ein Netz, das klingt einfach besser, als wenn jemand sagt, okay, draußen hat jetzt jemand einen Haken und einen Köder rausgesetzt und da kann man jetzt ein Hai mit fangen und der ist dann vielleicht eventuell weg. Also
Ja.
Netz klingt einfach so, das ist eine Barriere. Also man spannt ein Netz und dann ist man hinter dem Netz geschützt. Und das hat sich natürlich deshalb hartnäckig gehalten, weil sich das auch schon wieder politisch viel besser verkaufen lässt als zum Beispiel die Drumlines oder eben ja die Drohnen, was eher präventiv ist. Und die Netze sind auch nur präventiv und sie sind komplett unselektiv. Das heißt, sie filtern eben wirklich alles raus und
Ja.
vor allem eben Rochen. Das heißt, wir haben hunderte von Rochen, die in diesen Netzen verenden. Auch wenn es relativ kurze Netze sind, sind ja nur 100, 150 Meter lang, sind auch dann irgendwie, ja, relativ wahlweise platziert, und auch weit außerhalb von den Stränden, 400, 500 Meter. Aber wenn diese Rochen da drin sind, verenden sie. Ich war in diesen Netzen, ich habe es gesehen. Sie werden dann von Haien angefressen. Das ist eine Hauptnahrung für Bullenhaie, für Tigerhaie. Diese Rochen sind tatsächlich eine Delikatesse für die Haie. Und wenn die dann als ja, halbtot oder schon verendet in diesen Netzen hängen, kann es durchaus sein, dass wenn jetzt ein Hai vorbeischwimmt, da er mal reinbeißt und das jetzt eher das Gegenteil bewirkt. Die Smart Drumlines haben sich als sehr gut herausgestellt. Das sind eben auch Drumlines, das heißt also ein Haken mit Köder dran und dort werden die Haie gefangen, aber sie werden nicht getötet, sondern werden dann innerhalb von 2 Stunden wieder rausgelassen. Das heißt, sie werden in der Regel mit einem Tag versehen und die Haie kommen in diese Gegend dann auch für Wochen nicht wieder. Das ist nachgewiesen worden. Sind ja auch nicht doof, die Tiere, und also hat die abschreckende Wirkung und dann natürlich, dass man sie getaggt hat, heißt, man kann sie dann auch nachverfolgen. Und präventiv ist immer das Beste. Das wissen wir von allen anderen Gefahren, denen wir so begegnen, beim Straßenverkehr auch. Das heißt, man schaut eben nach, sind Haie in der Gegend, wie sind die Wasserverhältnisse? Drohnen sind jetzt auch immer besser geworden. Das heißt, man kann eben auch schon automatisiert mit Bildmaterial reagieren. Und das ist dann nicht unbedingt nur Hai-Sichtung, sondern auch zum Beispiel, was für Verhältnisse haben wir im Wasser, eben wie ist die Sicht, die Wasserklarheit und was sind für allgemeine Wetterbedingungen und natürlich eben ja, wie viele Menschen sind im Wasser? Wo sind sie im Wasser? Da kann man dann schon durchaus präventiv eben einfach sagen, okay, dieser Strand ist geschlossen. Und man muss auch dazu sagen, wenn Strände geschlossen sind, gehen die Leute ja trotzdem surfen. Das ist ja nicht so, dass sie nicht ins Wasser gehen. Und es kann einfach nicht sein, dass also wenn man schon dieses Know-how hat und auch dann eben den Strand schließt, dass Menschen dann eben doch noch ins Wasser gehen, wenn sie es eben doch machen. Dann ist es wirklich auf ihre eigene Verantwortung. Also da kann doch die Gemeinschaft dann nicht mehr die Verantwortung übernehmen. Und ich denke, so lässt sich dann nur ja diese Anzahl reduzieren, dieser Vorfälle. Und ich meine, es sind halt eben mehr Menschen und wir müssen da einfach präventiv arbeiten und eben Technologien wie die Drone Surveillance und auch die Smart Drumlines sind ja auch erwiesen und haben sich als erfolgreich herausgestellt.
Ja, ich glaube, Common Sense ist wirklich da die beste Methode. Olaf, ich danke dir vielmals für deine Einschätzung und für deine Zeit, die du nimmst, und wünsche dir weiterhin eine richtig tolle Zeit in der Heimat, fernab von der Heimat in Deutschland.
Ja, vielen Dank.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.